Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wie soll man leben? Schon für Sokrates war ein sinnvolles Leben ohne die Freundschaft nicht vorstellbar. Lange Zeit, jahrhundertelang, interessierte sich nur die Philosophie für die Freundschaft als Beziehungsform. Die Soziologie, eine Wissenschaft, die es immerhin schon seit dem 19. Jahrhundert gibt, nahm sich erst sehr viel später des Themas an. Dabei geht es hier doch um universale Beziehungen. Dennoch streiften die meisten großen Soziologen das Thema allerhöchstens am Rande. Erst 2016 erschien ein einführendes Werk, eine Einführung in die Freundschaftssoziologie. Innerhalb unserer Sommerreihe Freund und Feind habe ich mit einem der Autoren dieses Buchs, Janosch Schobin, gesprochen. Schobin ist Soziologe an der Universität Kassel und forscht dort zu Themen wie Freundschaft und soziale Netzwerktheorien. Und ich habe ihn zunächst gefragt, warum die Freundschaft in der Soziologie so lange vernachlässigt worden ist.
Oh, da kann man unterschiedliche Antworten zu geben. Die eine ist, glaube ich, dass Freundschaft bei uns in so eine freiwillige Sphäre reingerückt ist. So, das ist auch eine historische Veränderung. Freundschaften hatten lange auch materielle Pflichten, auch harte Pflichten wie Schutz vor Gewalt. Aber bei uns ist Freundschaft ja letzten Endes wirklich diese, ich sag's mal etwas salopp, Freizeitbeziehung geworden. Ne? Das heißt, es gibt wenig rechtlich kodierte Ansprüche an Freundschaften und das macht sie für den Sozialstaat halt ungreifbar. Und da ganz viel Soziologie sich letzten Endes um den Sozialstaat dreht, also Forschung ist, die irgendwie dafür sorgen soll, dass der Sozialstaat besser funktioniert, taucht es nicht auf. Das ist eine Sache. Eine andere ist, dass die Klassiker sich damit kaum beschäftigt haben. Da gibt es bei den sozusagen Gründervätern der Soziologie nur ganz wenig. Und dann ist daraus nie so eine eigene Tradition entstanden. Und das hat dann so Fahrtabhängigkeiten einfach. Wenn da keine Tradition ist, dann kommt man mit so einem Thema um die Ecke und die Kollegen können das nicht einordnen und wissen nichts damit anzufangen. Ja, und dann, glaube ich, ist noch so eine andere historische Komponente, ist diese, ich sag mal, etwas ungewöhnliche Situation seit dem Zweiten Weltkrieg mit diesen engen, dichten Verwandtschaftsnetzwerken und diesen starken Kernfamilien. Das ist historisch gesehen eine ziemlich sonderbare Situation, zumindest in Europa, die so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Freundschaft vielleicht nicht mehr so im Blick war, wie das historisch gesehen eigentlich immer der Fall war.
Ist das nicht immer noch so, dass es eine deutliche Priorisierung gibt? Erst die Familie, dann die Verwandtschaft, dann vielleicht noch andere Formen der Liebe, dann erst die Freundschaft? Stichwort Blut ist dicker als Wasser.
Ja, das hängt so ein bisschen von den Lebensphasen ab tatsächlich. Also wenn man junge Leute fragt, würden die das so, sagen wir mal, 15 bis 30, würden die das vermutlich nicht unbedingt immer unterschreiben. Aber so aufs Ganze der Gesellschaft gesehen ist es schon so, dass die im engeren Sinne Kernfamilienbeziehungen natürlich eine sehr, sehr hohe Relevanz für die Leute haben. Häufig auch als die wichtigsten Beziehungen gelten, die Partner auch als die wichtigsten Beziehungen gelten. Was dabei aber so ein bisschen aus dem Blick geraten ist, ist einerseits, dass Freundschaft ja gar nicht an der Familie aufhört oder anfängt, sondern häufig oder historisch gesehen sind Freunde ganz häufig Verwandte oder Familienmitglieder gewesen. Freundschaft fängt ja nicht da an, wo die Familie aufhört und umgekehrt. Das macht es auch ein bisschen schwierig.
Ich habe das gerade bewusst benutzt, dieses Sprichwort Blut ist dicker als Wasser, weil Sie in Ihrem Buch sehr schön erklären, dass dieses, ja ich nenne es mal so, dieses Sprichwort, es ist nicht wirklich eigentlich genau verkehrt herum richtig wäre. Blut ist dicker als Wasser heißt ja erstmal, Familie geht immer vor und hat tiefere Verbindungen und Bande als eine Freundschaft.
So wird es heute aufgefasst, genau. Aber historisch gesehen ist das ein alttestamentarischer Spruch und das Blut, das da referenziert wird, ist das Blut des Freundschaftsschwures. Also Beziehungen, die man im Blut eingeht, sind solche, die man halt über Rituale des Bluttausches eingeht. Das sind klassische Freundschaftsrituale. Während die Beziehung im Wasser, damit ist das Geburtswasser gemeint.
Ja, aber diese Art von Blutschwüren, die früher eine Freundschaft vielleicht initiiert haben, das gibt es heute nicht mehr. Sie haben es beschrieben, geblieben ist so eine Art Freizeitnimbus, ein bisschen flapsig gesagt vielleicht. Oder gibt es eine andere Vereinbarung, wie man überhaupt jemanden als Freund gewinnt? Gibt es da ähnliche Schwüre?
Ja, ich glaube, das Ritual selber hat sich immer wieder verändert. Rituale, gerade solche Rituale, um Beziehungen herzustellen, sind natürlich auch flexibel. Das mit dem Blut ist bei uns so, wenn man so will, wie so eine Schablone, wie so eine alte Geschichte, die Leute verstehen. Und das kann man aber auch anders machen. Also
wie?
Eine ganz klassische Variante davon ist, man spuckt sich in die Hände, ja? So, ne? Diese Variante, die kennt man aus seiner eigenen Jugend vielleicht noch. Aber das wird halt häufig auch anders gemacht. Also man traut sich Geheimnisse an, wechselseitig. Von der Sache des Rituals her würde ich sagen, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass man Formen findet, die eigene Person dem anderen zu übergeben und den anderen aufzunehmen, in sich aufzunehmen. So, Blut ist so der Klassiker, das wurde ja auch häufig vermischt und getrunken und die Idee war immer, im Blut sitzt die Seele. Und man hatte dann die Seele des anderen in sich aufgenommen, die lebte dann in einem. Da gibt es so schöne Aufzeichnungen von solchen Schwüren aus den 30er Jahren bei den afrikanischen Asande, wo man dann nachvollziehen kann, wie das funktionierte. Also man hatte dann wirklich die Vorstellung, das Blut spricht von innen heraus zu mir. Es bedroht mich, wenn ich meine Schwüre nicht erfülle und es wird wütend, wenn ich meinem Freund nicht treu bin. So, also der lebt dann in einem. Und mit Geheimnissen ist das aus meiner Sicht ähnlich. Das heißt, man versteht den anderen besser, man ist auch verletzbar durch den anderen. Das heißt, der weiß ja Dinge über einen, die andere nicht wissen sollen. Und gleichzeitig, wie soll man sagen, hat man immer klareres Bild vom anderen. Er lebt viel stärker in einem, weil man einfach diese Geheimnisse kennt.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie man Freundschaften beginnt, vielleicht auch mit welchen Ritualen. Wie beenden wir eine Freundschaft? Also das Problem ist ja, dass Freundschaft im Vergleich zu der Ehe etwa nicht institutionalisiert ist. Und deswegen gibt es ja eigentlich auch keine klar vereinbarten Regelungen, wie man eine Freundschaft beendet. Wie kommt man da raus, wenn man es will? Und ist das vorteilhaft, wenn man eine Freundschaft beendet? Oder sollte die immer weitergehen?
Der typische Fall bei uns ist eigentlich, dass man die Freundschaften einschlafen lässt. Und das heißt eigentlich, die sind dann im engeren Sinne eigentlich nicht beendet. Also das Kriterium von Max Weber, das ist so einer der Gründerväter der Soziologie, für das Bestehen einer Beziehung ist, dass die Chance besteht, dass sie wieder aufgenommen wird oder dass sie aktualisiert wird. Unter diesem Kriterium werden die meisten Freundschaften halt bestehen einfach weiter. Die schlafen halt nur ein und gehen dann in so einen Dornröschenschlaf. Und das ist aus meiner Sicht auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist, würde ich sogar sagen, eine von den ganz praktischen Einrichtungen von Freundschaft. Diese eingeschlafenen Freundschaften sind häufig sowas wie eine stille Bindungsreserve und auch Unterstützungsreserve, die man wieder auffrischen kann unter bestimmten Gesichtspunkten. Dann gibt es wirklich Freundschaftsbeendungen, gibt es auch. Eine Sache, die typisch sind so Verratserzählungen. Das können aber auch so feinstoffliche Sachen sein, wie man hat die politischen Ansichten, haben sich sehr weit auseinander navigiert und man gerät darüber ineinander in Konflikt. Ich sag mal, Sachen der wechselseitigen Verwundbarmachung, die in Freundschaften häufig stattfinden, wenn die verletzt werden, führen die dann zu Freundschaftsabbrüchen. Und da gibt es dann tatsächlich richtig deklarierte Freundschaftsabbrüche, die gibt es dann. Also da sagt man dann, jetzt ist vorbei.
Ja, dieses Jetzt ist vorbei kennt man auch aus der romantischen Liebe. Wie weit sind die eigentlich voneinander noch entfernt, die romantische Liebe und die Freundschaft? Müssen wir da strikt trennen? Können wir das überhaupt noch? Oder hat sich auch da die Freundschaft mehr Raum genommen in der heutigen Gesellschaft?
Ja, ganz strikt trennen lassen die sich nicht. Wie das in der Praxis häufig reflektiert wird, ist, dass man das in so einem Phasenmodell erzählt. Also am Anfang war die romantische Liebe und dann irgendwann wurde daraus aber eine gute Freundschaft. Das ist jetzt für Ehen nicht untypisch. Wenn man so will, Genese des romantischen Freundschaftsideals guckt und in die Genese des sozusagen romantischen Partnerschaftsideal guckst, sieht man, dass die ähnliche Fiktionen verwenden. Diese Fiktion der geteilten Seele zum Beispiel. Also sie sind sich in ihrer, ich sag mal, ideellen Konstruktion sehr ähnlich. Und dann ist es bei uns heute auch so, dass durch das, was Sasha Rosen das Queering von Lebensformen nennt, also dass unsere Lebensformen immer stärker auch einfach Elemente von queeren Lebensformen oder sagen wir, früher man Lebensformen in homosexuellen Milieus gesagt, übernimmt, Praktiken auftauchen, die dort sehr typisch sind. Und dort ist es zum Beispiel sehr typisch, dass Ex-Partner und Partner Teil desselben Freundeskreises sind. Und diese Praktiken machen einfach den Übergang von Freundschaft zu Partnerschaft oder romantischer Liebe und von da wieder zu was anderem eigentlich sehr gängig. Und das, was das alles zusammenhält, ist letzten Endes so eine geteilte Vorstellung von, das ist Teil des Freundschaftssystems, das ist Teil der Freundschaft.
Jetzt haben wir nur noch wenige Minuten, aber eine Frage habe ich noch. Sie haben Ihr Buch 2016 veröffentlicht, seitdem ist ja viel passiert, auch an Kriegen. Planen Sie da nochmal eine Neuauflage? Hat sich die Freundschaft durch die politischen Ereignisse, durch die Kriege verändert? Ist das Bedürfnis nach tiefer Freundschaft dadurch größer geworden?
Das wissen wir tatsächlich nicht so genau. Es gibt immer wieder so Diagnosen, dass man zum Beispiel für die USA einen richtigen Zusammenbruch von Freundschaft hat. In der Pandemie gab es das auch in manchen Ländern. Aber was Sie ansprechen, wäre, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir das mal neu auflegen, vielleicht auch mit einem globalen Blick nochmal neu guckt und auch mit Blick, was auf die letzten 10, 15 Jahre passiert ist. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Die Frage ist da immer nur, Freundschaftssoziologie ist jetzt nicht etwas, was gerade gut finanziert wird. In der Forschung, ob wir das auch irgendwie hinkriegen.
Es wird nicht viel finanziert, weil es so zweckfrei ist, die Freundschaft. Liegt es daran?
Ja, das liegt ganz genau daran. In Deutschland gibt es mehr Forschungsprojekte zum Ausbau der U3-Kinderbetreuung als zur Freundschaft. Weil in Freundschaft, da das keine sozialstaatlich oder bisher nur sehr selten sozialstaatlich adressierte Beziehung ist, ja, gibt es einfach dieses ganze Drumherum nicht, das die Forschung halt auch stützt.
Der Kasseler Soziologe Janosch Schobin über Bedeutung und Verständnis von Freundschaft heute.